ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hier ist ein weiterer Podcast unserer Sendereihe Exquisit. Mein Name ist Frank-Michael Bauer. Diesmal geht es um die Jugend in der DDR und die Wissenschaft. Junge Leute in der einstigen sozialistischen Republik wurden zum Forschungsprojekt auserkoren. Das hat ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stattgefunden. In Leipzig ist damals das Zentralinstitut für Jugendforschung ZIJ ins Leben gerufen worden. Auch Kurt Starke, noch heute als Sexpapst der DDR bekannt, gehörte fast von Anfang an zu den interdisziplinär arbeitenden Psychologen, Soziologen, Kulturwissenschaftlern und Medizinern am ZIJ. Sein Gebiet wurden das Beziehungsleben junger Menschen und ihre Sexualität. Zunächst war das allerdings kein Thema, denn in der DDR wurden öffentliche Diskussionen über soziale und kulturelle Probleme als überflüssig betrachtet. Doch dann wollten es die Genossen der SED wissen, wie tickt die Jugend. Hunderte Studien sind entstanden, zig Befragungen haben stattgefunden und viel davon landete im Panzerschrank, zugänglich nur für einen erlesenen Kreis. Und wehe, es sickerte doch etwas durch, erinnert sich Jugendforscher Professor Dr. Kurt Starke.
Und vor allem, das Schlimmste war, wenn wir vom Westen zitiert wurden. Das war dann sozusagen schon so was wie Vaterlandsverrat, eine lächerliche Haltung. Statt froh zu sein, dass über DDR berichtet worden ist. Und bitte, wenn jemand in Amerika oder in Frankreich erfährt, in welchem Alter Jugendliche in der DDR den ersten Geschlechtsverkehr haben, was bitte kann das für einen Schaden anrichten?
So Kurt Starke, einst stellvertretender Direktor des Zentralinstituts für Jugendforschung. Naja, vielleicht hatte die allmächtige SED Angst vor der Schlagzeile »Junge Kommunisten denken nur an Liebe und Sex«. Wie dem auch sei, es gab trotzdem rege Kontakte in die BRD. Ja, und da zeigten sich große Unterschiede zwischen DDR und Bundesrepublik, wie Sie im Verlauf des Gesprächs mit Professor Starke erfahren werden. Doch vorab begibt sich erstmal mein Kollege Dirk Henze auf eine innere Zeitreise in seine DDR-Jugend der 80er. Die war ja in der Tat anders als drüben.
Das war sie garantiert. DDR-Jugend war ja schon mal besser organisiert. Sie trug blaue Blusen und war offiziell frei. Die Mitgliedschaft in der Freien Deutschen Jugend war gefühlt zwar ein Zwang, aber solche Spitzfindigkeiten des Schicksals habe ich damals noch nicht hinterfragt. Ich war einfach aus den Pionierhalstüchern rausgewachsen und fand den kollektiven Auftritt in Blau irgendwie schick. Das beendete auch gleich noch die sinnlose Jagd nach Markenklamotten. Wenn in Sachen Mode nichts ging, Blau ging immer. Überhaupt gab es in der DDR immer eine vorgegebene Richtung. Erwachsen werden wie auf Schienen. Jugendliche aus dem Westen hingegen waren wehrlose Triebe im dunklen Wald des Kapitalismus, zarte Äste verbogen vom eisigen Wind, der ihnen auf dem unbefestigten Karriereweg entgegenblies. Sie taten uns leid. Wussten wir doch aus Staatsbürgerkunde und aktueller Kamera, dass sie von Arbeitslosigkeit und Drogenmilieu erwartet wurden. So was passiert, wenn man jungen Menschen zu früh zu viele ihrer Wünsche erfüllt. Wenn ein Jugendlicher in der BRD, in der Bravo, mal sein Peter-Maffei-Poster verpasst hatte, kaufte er sich eben einfach die nächste Ausgabe. Und da war bestimmt wieder eins drin. Das ist doch keine Herausforderung. Ich hingegen habe auf dem Flohmarkt für mein schwarz-weiß abfotografiertes Kassettenbild von Bruce Springsteen 15 Ostmark bezahlt und es über Monate jeden Tag angestarrt, als hätte ich das Bernsteinzimmer gefunden. Ich habe damals auch noch ausreichend Schlaf bekommen. Die Diskos bei uns im Neubaugebiet waren spätestens 23:30 zu Ende. Jugendliche im Westen haben sich da erst geschminkt. Wenn ich vom Tanzen nach Hause kam, waren meine Eltern noch nicht mal im Bett, geschweige denn schon wieder aufgestanden. Sowas stärkte auch die Familie. Aber als junger Mensch in der DDR bekam man generell mehr Aufmerksamkeit. Als ich mal völlig lässig und naiv mit einer Aldi-Plastiktüte in der Schule auftauchte, wollte mich sogar der Direktor sprechen. Da wusste ich, ich werde als wichtiger Baustein der Gesellschaft wahrgenommen.
Tja, wie tickte die Jugend der DDR? Das Zentralinstitut für Jugendforschung hat sie unter die Lupe genommen. Das hat 1966 angefangen. Ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Kurt Starke. Der Wissenschaftler lebt in der Nähe von Dahlen in Sachsen und ist 87 Jahre alt. Wie kam es eigentlich zur Gründung dieser Einrichtung?
Die Idee stammt eigentlich aus dem Jahr 1964. 1964 war ein sehr liberales Jahr in der DDR und Jugend trat damals sehr an den Vordergrund. Jugendkommuniqué, der Jugendvertrauen und Verantwortung. Und dann gab es in Leipzig einen Psychologen, Walter Friedrich, der hatte eine empirische Untersuchung gemacht über Jugend und dazu ein Buch geschrieben, Jugend heute. Und er kam auf die Idee, man könnte doch die Jugend wissenschaftlich in einem großen Forschungsinstitut erforschen.
Beleuchten sozusagen.
Ja, und das war natürlich eine Wahnsinnsidee. Und nach langen Überlegungen und mit vielen hin und her wurde es dann 1966 gegründet. Mit Absicht nicht in Berlin, also etwas weiter weg von der großen Politik, in Leipzig, selbstständig, nicht der Bildungsministerin untergeordnet, sondern dem Amt für Jugendfragen und mit großer Souveränität. Also wir haben eigenständig gearbeitet.
Wie ging das mit der Forschung? Welche Themen haben Sie sich vorgegeben?
Also letztlich ist es so, haben wir alles erforscht, was Jugend betrifft. Das fing ja mit wenigen Mitarbeitern an. Ich bin im Jahr 1967 dazugestoßen dann. Da bestand schon eine gewisse Struktur, aber meist wurde an dem Institut bis zum Gebäude hin noch selbst gebastelt und nach Inhalt und Form.
Wie viele Leute war der damals etwa?
Damals sind, ich war der 23. Mitarbeiter und zuletzt waren wir so 125, 130 an diesem Institut. Es gab eine bestimmte Struktur. Die eine Struktur war mehr auf die Teile der Jugend ausgerichtet, also Studentenforschung, Lehrlingsforschung, Arbeiterjugendforschung. Mhm. Und dann gab es natürlich auch so Querschnittsbereiche, Familienforschung und Kultur- und Medienforschung, Kriminalität und vieles andere. Es war immer ein sehr großes Miteinander und eine interdisziplinäre wissenschaftliche Forschung. Also weit über eine bloße Meinungsforschung hinaus war unser Anliegen, das zu erforschen, was Jugend wirklich bewegt und daraus natürlich auch Folgerungen zu erziehen und rauszuziehen, wie man mit Jugend umgeht.
Das klingt alles immer sehr theoretisch. Wenn man Forschung so hört, hätte ein Normalverbraucher das auch verstehen können, was ihr dort formuliert?
Also wir waren ein wissenschaftliches Institut und das bedeutet natürlich auch, dass unsere Forschung eine wissenschaftliche Untersuchung war und nicht eine zu Hauruck-Forschung. Uns ging es immer um Erklärungen, um Theorien über Jugend auch. Aber andererseits wollten wir das, was wir erforscht haben, natürlich auch unter die Leute bringen. Es wird dann sich noch herausstellt in unserem Gespräch, dass das gar nicht so einfach war. Aber das Interesse an Jugend in der Gesellschaft war sehr groß. Und der Wandel, der sich innerhalb der DDR im Umgang mit Jugend vollzieht, war riesig. Und diese Forschung haben wir begleitet.
Der Leiter des Zentralinstituts für Jugendforschung, der Walter Friedrich, hat selber mal gesagt, euer Institut war ein merkwürdiges Institut. Wieso hat er das gesagt?
Naja, es war ein sehr familiäres Institut. Wir haben alle sozusagen, für uns gab es kein Privatleben. Also wir hatten vielleicht Sonntag mal einen halben Tag frei. Und ansonsten sagt der Direktor, der Bericht muss am Montag fertig sein. Du hast das ganze Wochenende. Also wir waren eine verschworene Gemeinschaft, die direkt für diese Forschung das Letzte gegeben haben und sich dabei sehr wohl gefühlt haben.
Stimmt das eigentlich, dass ihr schon teilweise Homeoffice, würde man heute sagen, gemacht habt? Ihr durftet auch zu Hause arbeiten?
Wir durften zu Hause arbeiten, wir hatten aber mindestens einen Anwesenheitstag. Das war der Mittwoch. Und da haben wir natürlich darüber gespottet. Ich habe selbst dann ein Kabarett am Institut geschaffen. Da haben wir das dann auch immer dargestellt. Also Kultur innerhalb des Instituts, der Umgang war sehr privat, sehr persönlich. Ich kam ja aus der rauen Universität in so ein friedliches Institut, wo man praktisch fast familiär zusammenarbeitet. Und für uns gab es auch keine Trennung von Familie und Beruf. Das zeigt sich bis heute, also 35 Jahre nach der Schließung des Instituts sind wir alle noch befreundet und haben Kinder und Enkel und treffen uns bis heute. Es war eine sehr leidenschaftliche Zeit.
Weil hast du deine Frau vielleicht dort auch kennengelernt?
Nee, die habe ich schon vorher, die habe ich mit ins Institut genommen dann.
Aber hast du sie mitgenommen?
Ja, natürlich, aber die musste da mit einem, der also sozusagen mit der Schreibmaschine an die Ostsee vor Zelten, weil er noch einen Fragebogen zu entwerfen hat, dann auch leben. Und nun muss man sich das vorstellen, dass diese Untersuchung selbst ja einen bestimmten Charakter haben, der mit den heutigen Meinungsumfragen, Telefon, Handy oder sonst irgendwie natürlich überhaupt nicht zu vergleichen sind. Also wir sind, wenn ich das mal beschreiben darf, beispielsweise sollte eine Untersuchung unter Studenten gemacht werden. Dafür war ich verantwortlich. Das wurde dem Minister gemeldet, also da musste zustimmen, das hat er immer gemacht. der Rektor in Leipzig meinetwegen war sowieso da dafür, dass wir forschten. Dann bin ich in einen Hörsaal, da saßen 130 Studenten. Das wurde dann statt der Lehre gemacht. Dann habe ich denen erklärt, was wir machen, habe sie auf Lücke gesetzt, habe den Fragebogen ausgeteilt und die haben dann den Fragebogen ausgefüllt. Es ist nie jemand während dieser Untersuchung rausgegangen oder hat irgendwie protestiert. Die haben das alle wunderbar ausgefüllt. Dann wurden die Fragebogen eingesammelt. In der ersten Zeit wurde die dann mit Hand ausgewertet. Da hatten wir noch irgendwelche Lochkartentechnik im Institut. Später hatten wir dann eine Datenverarbeitung und die war verbunden mit den großen Computer im Leunawerk. Und da hatten wir moderne Technik. Das heißt, die Fragebogen wurden dahin gegeben und wir meldeten an, was wir berechnet haben wollten. Und unser Chef der Datenverarbeitung fuhr dann hin und lieferte uns mit Bergen von Papier, die sogenannten Leupos. Und da haben wir dann ausgewertet, was ist, und das in Forschungsberichten niedergelegt.
Wenn Sie jemand gefragt hat, was Sie beruflich tun, was haben Sie geantwortet?
Ich bin Jugendforscher. Ich bin empirischer Sozialforscher. Das Institut war sehr komplex orientiert, sehr interdisziplinär, also nicht nur psychologisch, sondern auch soziologisch und vieles andere. Und wir haben im Grunde genommen alles erforscht, was Jugend irgendwie betraf, bis hin eben dann zu meinem Spezialgebiet später, also das Partnerverhalten von Jugendlichen.
Kann man sagen, das Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig wusste, wie die DDR-Jugend tickt?
Ja, wir haben das versucht darzustellen. Und es zeigten sich ja große, große Wandlungen in allen. Das ging schon mit den ersten Fragen von Walter Friedrich bei seiner eigenen Untersuchung los. Da hat er zum Beispiel gefragt, glauben Sie, dass die Sterne Einfluss auf das Leben der Menschen haben?
Was haben die jungen Leute geantwortet?
Über 90% der Schüler und Lehrlinge haben gesagt, nein. Und damit war diese Sache für uns erledigt. Wir haben das nie wieder fragen müssen, weil eine neue Zeit war entstanden. Und so in allen Bereichen reagierten Jugendliche anders, zum Teil so, dass sozusagen Forschungen nötig waren, vor allem in meinem eigenen Fachgebiet, die dann auch sozusagen unter die Leute gebracht werden mussten. Also wenn Jugendliebe verpönt ist, aber Jugendliebe nichts Böses ist, dann kann eine Forschung dazu beitragen, ja, was passiert denn eigentlich, wenn sich jemand mit 16 oder 17 verliebt? Ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Und alle diese Fragen hat dieses Institut aufgegriffen. Und zwar, und hier muss ich auf die Art der Forschungen mal zurückkommen, die wir haben. Es ist ja nicht einfach so eine Meinungsforschung, die man mal gerade macht. Da gibt es sozusagen Untersuchungen, das sind Wiederholungsuntersuchungen. Und das ist zum Beispiel bei unseren Partnerstudien so gewesen, 1972, 1980, 1990 und danach sogar noch später. Und dann gibt es sozusagen sogenannte Intervallstudien, wo dieselbe Population mehrfach auf die gleichen Variablen hin untersucht wird. Also zum Beispiel, wenn man fragt vor Beginn des Studiums, dann nach jedem Studienjahr immer dieselben Studenten, 2 Jahre nach Abschluss des Studiums, 7 Jahre nach Abschluss des Studiums, sodass man Langzeit eine entwickeln kann. Eine dieser Längsschnittstudien gibt es sogar heute noch. Einer der Mitgründer des Instituts, Peter Förster, hat kurz vor der Wende eine solche Studie begonnen und hat sie dann privat weitergeführt. Und jetzt hat die Leipziger Uni und andere Wissenschaftler das aufgegriffen. Die läuft weiter, also immer dieselben Persönlichkeit noch. Und das hat eben mit Meinungsforschung nichts zu tun. Das ist eine langjährige wissenschaftliche Forschung, die Entwicklung dann auch begleitet. Und die Entwicklungen stellen sich natürlich raus. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen ein einfaches Beispiel.
Ja.
Also 1972 änderte sich in der DDR vieles, unter anderem, dass Studenten während des Studiums ein Kind bekommen konnten. Das war in den frühen DDR-Jahren verpönt. Das durfte dann nicht, da müsste man also sich vollkommen auf das Studium im Auftrag der Arbeiterklasse interessieren und keine Familien gründen. Ich war verheiratet, das war schon grenzwertig. Ja, und plötzlich, also sollten Studentinnen Kinder kriegen. Es war ja klar, wenn eine ganze Teilpopulation keine Kinder kriegt, dann ist das für die Reproduktion der Gesellschaft nicht gut. Also Protest während des Studiums, kann man keine Kinder kriegen. Die werden schlecht und so weiter. Und da helfen eben Intervallstudien. Da haben wir eben erforscht, wie Studenten im Verlauf des Studiums die Kinder kriegen und die nicht kriegen, sich im Laufe ihres Lebens entwickeln. Und durch sogenannte Langzeit- und Intervallstudien konnten wir dann eben nachweisen, Ende der 80er Jahre hatten die ja in der DDR 40% der Studenten eigene Kinder und sie waren verheiratet und so weiter. Und sie waren sehr jung. Vor allem die Frauen, die haben mit 18 studiert, 4 Jahre Studium, 22, 23, also auch jung ein Kind gekriegt. Und da fanden wir dann unter bestimmten Voraussetzungen, wenn die Sonderstudienpläne kriegen, wenn die Eltern, die Großeltern mithelfen, wenn es Internate gibt, wo die Ehepaare zusammenwohnen können, dann ist ein solches Studium auch für Frauen, die ein Kind gebären, hocheffektiv. Und sie haben dann im Beruf keinerlei Nachteile. Im Gegenteil, viele von ihnen sind erfolgreicher in ihrem Beruf und führen ein anderes Leben und werden dann mit 40 Jahren Großmutter und haben dann alles schon hinter sich und haben ein ganz anderes, sehr erfülltes Leben. Jedenfalls keins, das schlechter ist als diejenigen, die also sehr spät ein Kind bekommen. Und das kann man wissenschaftlich nachweisen. Und das zeigen solche Langzeitstudien an, dass man eben solche Entwicklungsverläufe innerhalb einer Gesellschaft nachweisen kann. Und der Mythos, dass Studium und Mutterschaft und Elternschaft nicht zusammenpasst, den haben wir wirklich einfach weggeworfen, weil er der Wirklichkeit nicht entsprach.
Und die Kinder haben sich auch ordentlich entwickelt.
Naja, Kinder waren vom Seminargebäude. Ja. Und da mussten natürlich Gelegenheiten geschaffen werden, dass die Kinderbetreuung da war. Ja. Die Lehrer mussten für die Mütter Sonderstudienpläne machen. Also es musste viel getan werden. Das hat sich nicht von selbst gemacht. Aber wenn der Wille da ist und die Skepsis überwunden wird, dass man also früh ein Kind bekommt und trotzdem eine hervorragende berufliche Laufbahn hat, das ist schon eine ganz große Fragestellung. Ja. Im Osten hatten ja im Grunde genommen auch die von den Studienabgängern im Laufe des Lebens kriegten diejenigen, die eine Hochschulstudium hinter sich hatten, über 90% eigene Kinder. In den alten Bundesländern waren da keine 50%. Ja. Also die Reproduktion der Intelligenz war auch in diesen Zeiten anders. Und Forschung, eine komplexe Forschung, kann dazu beitragen, nachzuweisen, ist das denn eigentlich gut für den einzelnen Menschen, für die Familie und für diese gesamte Gesellschaft.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe in Leipzig studiert an der Universität und da gab es auf meiner Etage auch ein Kinderspielzimmer und im Nachbarzimmer war eine Studentin, die hatte dieses Zimmer für sich allein, ja, und hatte da schon auch das Baby, das Kindbettchen zu stehen und dann hat sie das Kind auch dann ins Spielzimmer immer mal gebracht und dann hat dort gespielt. Das gehörte bei uns einfach auch dazu. Ich fand das überhaupt nicht schlimm.
Aber es muss die gesamte Gesellschaft mitspielen. Zum Beispiel das Kind wird krank. Da betreut das die Oma. Die Oma ist aber berufstätig. Da sagt der Betrieb, das zählt wie wenn dein eigenes Kind also krank ist. Du wirst freigestellt. Also da muss der Betrieb auch mitspielen. Das heißt, es ist ein ganzes System, das die Reproduktion in der Gesellschaft sichert. Mhm. Und dieser reproduktive Gedanke, den ich hier andeute, der ist ja auch heute von dringlicher Bedeutung. Also wenn die Reproduktionsquote 1,1 nur beträgt, ist das Leben in einer Gesellschaft anders. Und wenn eine Frau erst mit 30, 40 allenfalls ein erstes Kind bekommt, sieht das anders aus. Und wir haben im Institut erforscht, was es bedeutet, wenn früh, unhinterfragt, jede Frau nicht nur ein Kind will, sondern es auch kriegt. In unseren Untersuchungen, wenn man da rückwirkend das sieht, welches denn die stabilste Einstellung war von Jugendlichen, von der großen Politik bis zur Familie. Welche Frage wurde bei Intervallstudien immer gleich beantwortet? Das war der Kinderwunsch. Und dieser Kinderwunsch bildete sich sehr früh heraus und war dann ein ganzes Leben lang präsent, auch dann, wenn man mehr oder weniger Kinder hatte, als man sich idealerweise wünscht. Und dieser Kinderwunsch sah so aus, 75% wünschten sich 2 Kinder und 99% wollten unbedingt ein Kind. Und das blieb ein Leben, selbst dann, wenn es nicht eintrat. Und Wissenschaft kann dann nachweisen, wie stabil solche Wünsche sind und wann sie sich und wie sich herausbilden und was sie für Auswirkungen für die Gesellschaft haben.
Wie haben Sie die Umfragen gemacht? anfangs selber mit der Schreibmaschine Umfragebögen entwickelt und sie dann den Studentinnen und Studenten zum Beispiel gegeben oder den jungen Leuten. Wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist natürlich ein ganzes System gewesen und diese Fragebogenstandards, die sind natürlich von hohem Anspruch. Und diese Fragebögen, wir haben eine Druckerei im Hause gehabt, die wurden im Haus gedruckt nach einem bestimmten Format und dann eben ausgefüllt und dann in die Datenverwaltung geschickt. Also es war alles sehr professionell organisiert.
Mhm. Gehen wir mal so zu den einzelnen Umfragen. Haben Sie die Jugendsprache zum Beispiel auch untersucht, erforscht?
Nein, also mit der Jugendsprache hatten wir immer so unsere Probleme.
Warum?
Naja, weil die einen sagten, wir müssten unser Fragebogen der Jugendsprache anpassen. Ja. Und die anderen sagen, wenn wir das machen, dann können wir auch geben, sie niemals vergleichen. Und deswegen haben wir das als Förderfans betrachtet, das zu erforschen, weil das rasch wechselt. Was heute ein Lieblingswort ist, in 5 Jahren nicht mal da, aber vielleicht doch. Und die nachfolgenden Generationen, die verstehen dann ihre eigene Jugend nicht mehr. Also wir haben uns sozusagen an ein sachliches Deutsch gehalten, das für jedermann verständlich sehr einfach ist, so wie auch unsere Forschungsberichte von allen gelesen werden können. Wir wollten ja, dass Leute das verstehen. Und die Publikationen, die wir gemacht haben, sind ja auch gelesen worden und sie brauchten deutliche und einfache Sprache. Und die drücken sich schon in den Fragestellungen aus, die ja auch von allen verstanden werden müssen. Wenn man eine große Massenuntersuchung macht, also keine Einzeluntersuchung, wir haben ja in Massen untersucht, viele Zehntausende oder nicht bloß 30 Leute, sondern 3000 und so weiter, sie muss ja von jedem auch verstanden werden. Also sehr einfach und trotzdem exakt. Also das ist schon für sich eine wissenschaftliche Arbeit. Man kann mit Hilfe von Fragebogen bis heute, und ich verfolge das heute, ja auch Antworten manipulieren. Man muss das also vorher testen. Jeder Fragebogen wurde vorher getestet, mehrfach. Ja. Ob er eben sozusagen wirklich das widerspiegelt, was die Leute meinen, oder ob das sozusagen nicht stabil ist. Und wenn es nicht stabil war, haben wir die Frage rausgeschmissen und haben eben dann so lange das geprüft. Dafür gab es eine Abteilung Methodik, die das genau überprüft hat. Auch das ist Wissenschaft, ist nicht zufällig, dass man sich einfach mal eine Frage einfallen lässt. Nein, das wird ja alles in technischen Verfahren dann auch überprüft, ob das stabile Fragestellungen sind oder nicht.
Ich hatte es ja schon vorhin gesagt gehabt. Sie erforschten, wie die Jugend tickt. Und gab es da auch in den oberen Etagen der führenden Genossen Leute, die etwas gegen gewisse Fragestellungen bei Ihnen hatten oder es gar nicht wissen wollten?
Also wir haben in der Gesellschaft gelebt und haben natürlich gehofft, dass wir Auswirkungen auf die Politik haben, auf die Jugendpolitik vor allen Dingen. Und ein Teil der Oberen wollte unsere Forschung und konnte sie auch lesen. Und der größere Teil hat es nicht verstanden. Und dann gab es immer auch mindestens einen, die Gegner unserer Forschung waren.
Konnte jemand sagen, das fragt ihr nicht?
Ja, das wurde versucht. Ja, aber wir haben es nie daran erhalten. Ich nenne auch hier ein Beispiel. Als da in den 70er Jahren der Vertrag mit der Kirche abgeschlossen wurde, wurde ja diese religiöse Forschung der DDR eingestellt in Vereinbarung mit der Kirche und die entsprechenden Lehrstühle auch abgeschafft und so weiter. Und wir wurden angewiesen, nicht mehr also nach der Religion zu fragen. Ja, das ist kompletter Unsinn natürlich. Man kann nicht in Landforschung bei komplexen Untersuchungen nicht nach der Religion fragen. Wir haben es einfach gemacht. Ja, und die Fragebögen wurden zwar genehmigt, aber was wirklich erforscht wurde, war rein unsere Sache. Und das hat eben unser Direktor dann auch persönlich verantwortet. Und wir hatten dann andererseits in der Obrigkeit natürlich auch Gegner. Das hängt damit zusammen, wir hatten ein Wissen über die Jugend, die Obrigkeit nicht hatte. Und das war ein Konkurrenzwissen. Und was Jugend dachte, wurde gern von einigen von oben bestimmt.
Was ja, sie zu denken also, haben quasi.
Was sie zu denken haben, was als Denkungswirklichkeit dargestellt werden. Und das haben wir natürlich brutal zerschlagen, weil wir die Realität dargestellt haben. Mhm. Und hier haben wir sehr schlechte Erfahrungen mit der Makatoniker gehabt, die zwar ein hervorragendes Schulsystem geleitet hat, aber die unsere Forschung, das ist ja auch eine soziologische Forschung, Soziologie war schon bürgerlich und westlich und Meinungsforschung und so in die Richtung sowieso, sie war gegen uns und hat uns in jeder Weise auch behindert und zum Teil auch Verbote ausgesprochen. Zum 20. Jahrestag der Republik haben wir einen Festschrift über Jugend gemacht.
1969?
Ja, 1969. 10.000 Exemplare, die sind geschreddert worden auf Anweisung von Markus Honecker.
Die Macht hatte sie, ja?
Die Macht hatte sie. Und unsere Zeitschrift für Jugendforschung wurde eingestellt. Also wir haben um unsere Existenz gezittert, aber wir haben durchgehalten, weil auf der anderen Seite natürlich auch in der Obrigkeit und auch bei vielen Leuten und bei den Rektoren und Betriebsleitern und so weiter, die haben uns alle unterstützt. Ich habe im Bereich zum Beispiel des hohen Forschungswesens nie eine Ablehnung über meine Forschung. Und das waren Langzeitstudien und viele 10.000 Studenten, die ich auch persönlich erforscht habe, sind immer unterstützt worden. Also die Basis des Lebens in der DDR hat sich selbst dann auch vernünftigerweise verhalten, aber es gab auch diejenigen, die argwöhnisch also auf uns schalten und uns das Leben dann auch erschert haben, was auch eben Publikationsgebote und Verbote bedeutete. Das. Aber man muss hier Folgendes sagen. Wir haben ja auch politische Forschung im großen Umfang gemacht, weltanschauliche Forschung. Das Institut hat immer politisch gedacht, und hat eine Aufgabe darin, zu sehen, Politik zu ändern und auch zu fördern. Wie sah es 88, 89 politisch in der DDR aus? Wie dachten die Jugendlichen? Einfach gesagt, 90%, rund 90% waren für die DDR. Sie wollten eine bessere DDR. Und genauso 90% lehnten die Art und Weise der Machtausübung ab. Wenn ich damit Vorträge gehalten habe, wir haben ja unsere Ergebnisse in vielen Vorträgen und Veranstaltungen dann auch verbreitet, da war vor der Wende ein großes Entsetzen da. Was lehnt die Obrigkeit ab? Unser Institut war bis zu dem Ende ein politisches Institut. Wir haben die Politik, also die Verbundenheit auch mit der FDJ und zwar überhaupt nicht gescheut, sondern gesucht, um eben unser Forschungsinstitut in die Gesamtgesellschaft auch über die Leitung einzubringen. Das war schon unser großer Ehrgeiz.
Aber das Zentralinstitut für Jugendforschung durfte nicht sehr viel publizieren, sodass es jeder DDR-Bürger hätte lesen können. Bloß nicht veröffentlichen, das muss in den Panzerschrank, oder?
Ja, natürlich. Das war also ganz typisch. Nur Wissenschaft lebt von Internationalität. Es gibt keine wirklichen Verbote von Wissenschaft. Also wir mussten das natürlich irgendwie umgehen. Ja. Also in der ersten Nummer der Zeitschrift für Sexualforschung 1987, also eine Zeitschrift, die von der Deutschen Gesellschaft für Sexualwissenschaft im Westen ausgegeben wurde, steht von mir ein Artikel mit zusammen mit einem Hamburger Sexualforscher. Also das war Landesverrat, ja, weil wir ja, wenn man gemeinsam einen Artikel schreibt, muss man Ergebnisse austauschen und so weiter. Also das haben wir schon irgendwie hingekriegt, ja. Und wir hatten Publikationsverbot und trotzdem haben wir dann plötzlich dann ein wissenschaftliches Buch geschrieben. Das sozialwissenschaftliche Forschungsprozess, ein Standardwerk in der DDR, ist von unserem Institut geschrieben. Unser Buch Liebe und Sexualität bis 30 ist im Grunde genommen niemals genehmigt worden. Ja, das haben wir einfach mit dem Verlag vereinbart und das ist in 400.000 Auflage erschienen.
Das ist ein Erfolg. Ja. Das war ein Erfolg.
Natürlich ist eines der erfolgreichsten Bücher der DDR und wir hätten noch mehr drucken können, wenn das Papier gereicht hat. Also es sind trotz des Verbotes natürlich viele Publikationen erschienen, heimlich kann man sagen, mit den Verlagen zusammen, die uns unterstützt haben und natürlich auch international. Es sind ja Bücher von uns in anderen Ländern erschienen, auch von mir selbst natürlich. Und das bedeutete natürlich, dass wir immer auch Verbindung gehalten haben, nicht nur mit den sozialistischen Ländern, gemeinsame Forschung. Ja. Ich habe selbst nur in der Forschung 1990 in Leningrad, in Lettland und in Kiew durchgeführt. Also es gab gemeinsame Forschung, gemeinsame Publikation und es gab natürlich auch immer enge Verbindungen mit den Kollegen in den alten Bundesländern. Ohne Zweifel, die haben uns Literatur geschickt, selbstverständlich. Die haben uns besucht, auch wenn das verboten war. Die saßen bei uns im Garten und so weiter. Die waren bei uns in der Wohnung anlässlich der Messe. Und wir haben da früh feste Beziehungen eingegangen. Das geht gar nicht anders. Dass man also sozusagen eine Wissenschaft isoliert betreibt, da ist sie tot. Also man muss zumal ja die Sexualforschung in den alten Bundesländern ein hohes Ansehen hatten, Schmidt und Siegel und viele andere. Und mit denen waren natürlich dann bis heute eigentlich, ist das so persönlich befreundet.
Unerlaubte Westkontakte hat man sowas genannt, was ihr da im Garten veranstaltet habt. Da hat niemand dazwischen gefunkt?
Naja, wer sollte da dazwischen funken? Also das wurde einfach gemacht. Ja, die,
keine Angst gehabt, dass es Konsequenzen
natürlich
haben könnte?
Natürlich hat man darauf geachtet. Also wenn der damals führende Jugendforscher Hurlmann ist sehr oft in unserem Institut gewesen. Ja, und, oder wir haben uns in einer Gaststätte getroffen und so weiter. Unser Direktor sagte, der besucht uns und gut.
Ja, gibt es da Belege, dass das MFS das beäugt hat und sich negativ dazu geäußert hat?
Also, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben das einfach gemacht, beziehungsweise unser Direktor hat das gemacht. Der hat gesagt, entweder ich mache das, hat er gesagt, er immer, oder dann gehe ich nicht.
Er war eine Institution sozusagen.
Er war eine Institution, ja. Der also sozusagen politisch voll auf Seiten der DDR stand. Er hat sich eine bessere DDR gewünscht von ganzem Herzen. Und er ist ein großer Kritiker gewesen an der DDR und hat einen riesigen, einen großen Weitblick gehabt und hat vor allen Dingen uns auch geschützt vor äußeren Einflüssen, indem er einfach so Sachen, Dinge erlaubt haben, die offiziell gar nicht erlaubt waren. Aber Wissenschaft lebt so. Wissenschaft muss mit allen Mitteln das, was sie erforschen will, erforschen. Exakt. Es zählt nur, was diejenigen betrifft, die eben untersucht werden. Es erzählt nicht die Obrigkeit. Der Jugendliche, den ich befrage, das ist unsere Kostbarkeit. Und der ist die Größenordnung, weshalb wir geforscht haben. Und dem muss man achten. Es gibt ja viele Forscher, die drehen sich um sich selber. Da wird das ist eine Selbstbespiegelung. Sie wird zur Propaganda benutzt. Das war sozusagen das große Pfui in unserer Forschung. Es ging immer um den Schüler, den Studenten, den jungen Berufstätigen, wie er lebt und wie man auch von ihm lernen kann. Und da Jugend sich ständig verändert, war das natürlich über die vielen Jahre hinweg ein hochinteressantes Leben, das wir da geführt haben.
Aber interessant war trotzdem gewesen, dass manche Sachen dann doch im Panzerschrank gelandet sind und aus heutiger Sicht wäre es besser gewesen, man hätte das veröffentlicht.
Natürlich, wir haben uns das gewünscht, wobei man sagen muss, das Schicksal unserer Forschung hat sich ja mit 1990 nach der Schließung des Instituts nicht erledigt. Ja. Ich selbst habe persönlich dafür gesorgt, dass meine sämtlichen Studien in das Kölner Zentralarchiv für empirische Sozialforschung gelangen. Und das Jugendinstitut in München hat dann nach der Wende auch viele unserer, ungefähr 400 unserer größten Forschung dort gespeichert mit allen Daten und so weiter. Und dann, unsere Forschungsberichte waren ja alle geheim. Und dadurch kamen die natürlich auch in ein bestimmtes Archiv in Potsdam. Und das ist natürlich nach der Wende geöffnet worden. Und jetzt kann man jeden unserer Forschungsberichte im Internet anklicken, da kriegt man das. Eine Zeit lang hat man dann im Kölner Zentralarchiv als Forschungsleiter das Recht zu sagen, ja, die dürfen einsehen oder nicht. Und ich habe gesagt, ich bin Forschungsleiter, es kann das jeder einsehen, was wir geforscht haben, wie die Fragebogen aussehen, wie die Ergebnisse sind. Das ist offen. Also die Forschungsergebnisse sind da, sie sind gespeichert, nicht nur in Publikationen, sondern auch in den deutschen Archiven.
Aber interessant ist doch, dass das alles geheim gewesen ist. Und wer hätte das alles lesen können? Das Politbüro wahrscheinlich.
Ja, na ja.
Und die haben das nicht gelesen.
Nein, einige schon, aber das ist die große Ausnahme gewesen. Das, was wir im Grunde genommen, die Adressaten unserer Forschung, waren erstens die Befragten selber. Wenn ich ein Buch schreibe über Jugendliebe im Jugendalter, da will ich natürlich, dass das die Jugend selber liest. Das Zweite, dass das die Eltern lesen. Dass jetzt die Lehrer lesen, also die Politiker, das hat mich da weniger interessiert.
Ja. Hattest du die Möglichkeiten, das veröffentlichen zu können, zum Beispiel in der Jungen Welt, beziehungsweise in dem Magazin Neues Leben, haben die so ausnahmsweise Dinge veröffentlichen können?
Natürlich, wir hatten natürlich Kontakte zur Jungen Welt.
Jutta Resch-Treuwert, genau.
Ja, natürlich, und viele andere, die Journalisten, die mutig waren und so auch zu unseren Themen geschrieben haben, da gab es eine sehr, sehr enge Kooperation, aber es war sehr risikovoll für die Zeitungen politisch über uns zu berichten, weil eben dann irgendwelche Wächter das so nicht wollten. Und vor allem das Schlimmste war, wenn wir vom Westen zitiert wurden. Das war dann sozusagen schon so was wie verbrannt, eine lächerliche Haltung. Statt froh zu sein, dass wir sozusagen benannt werden, dass über DDR berichtet worden ist. Und bitte, wenn jetzt sozusagen jemand in Amerika oder in Frankreich erfährt, in welchem Alter Jugendliche in der DDR den ersten Geschlechtsverkehr haben, was bitte kann das für einen Schaden anrichten? Mit einer Diktatur ist ja auch immer eine Blindheit für Realität, für Leben verbunden, die im Grunde genommen gegen diejenigen, über die man herrscht, also Sünde ist, ja. Falsches.
Das spielt dem Klassenfeind in die Hände, war so eine Art Totschlagargument für alles, was der DDR nicht gefallen hat.
Ja, aber im Grunde genommen ist das nur vorgeschützt. Ja. Es ist halt die Angst gewesen, dass man selbst an Bestimmung von Wahrheit und Lüge nicht das sagen soll, was man selbst möchte, sondern dass andere sich da einmischen. Es ist eine Angst gewesen. Und sicher gab es viele Gegner der DDR, und so war das alles klar. Aber statt sozusagen mit dem zu hören, was wir hatten in allen Gebieten, ist das dann auch, was Unterforschung betrifft, von uns eher gehemmt worden.
Wie viele Studien sind insgesamt gemacht worden in der Zeit von 1906?
Ich kann nicht genau sagen, dokumentiert sind 400 große Studien, aber es sind weit mehr gewesen. Eben dadurch auch, wenn man eben so eine Langzeitforschung gemacht hat, da kommt natürlich eine riesige Anzahl. Ich selbst habe ungefähr auf dem Gebiet der Sexualforschung so 25 große Untersuchungen selbst geleitet, aktiv mitgearbeitet.
Wie ist Professor Starke gerade zur Sexualität gekommen? Ist das Zufall gewesen?
Naja, also für einen ordentlichen Wissenschaftler ist es natürlich auch schwierig, Sexualität zu erforschen. Und Deutschland hat ja auch eine Tradition, aber in unserem Institut, in diesem jungen Institut, stand es natürlich zunächst nicht im Vordergrund. Es gab so ein paar einzelne Fragen, Familiengründung und so weiter, aber so eine richtige Sexualforschung fehlte.
Das erste Mal sozusagen.
Und dann kam das sexualpolitische Programm des 8. Parteitags 1971. Und das veränderte die Situation durch zum Beispiel das Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch und vieles andere. Und dann kriegte ich den Auftrag, bei Studenten mal so eine Untersuchung zu machen, wie man dazu steht. Also zu Schwangerschaftsabbruch und vieles andere. Und da kriegten wir die geniale Idee, das auszuweiten. Und da kam die erste Partnerstudie, 1972 Studenten, die wurde riesen angenommen. Ich hatte die Idee, aus einem prüden Land, ich selbst bin im Internat gewesen und dort war Pärchenbildung verboten. Ja. Das hängt mit dem Kuppelparagraf zusammen, die Verantwortung, dass Minderjährige also im Sexualverhalten gefördert werden, das war strafbar. Und da habe ich gedacht, was passiert eigentlich, wenn 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen sich verlieben? Und da habe ich das ausführlich erforscht. Daraus ist dann ein Buch entstanden, Junge Liebe, Partner heute, mit großem Erfolg. Und ich konnte nachweisen, dass also in diesem Buch, aufgrund der Untersuchung, frühe Liebesbeziehungen, einschließlich Geschlechtsverkehr, der Persönlichkeit nicht nur nicht schaden, sondern nützen, positiv sind. Es waren diejenigen, die im gesamten Leben dann erfolgreicher waren, ganz andere Persönlichkeiten entwickeln als die Verklemmten. Also die sexuelle Aktivität, die Liebesaktivität im Jugendalter ist ein förderliches Element für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und natürlich entsprach das den herkömmlichen Theorien nicht, aber diejenigen, die das gelebt haben, die haben das eben aufgenommen und gesagt, ja, das habe ich schon immer gewusst. Warum wird bei uns im Internat Sex verboten? Das ist alles Quatsch und so weiter. Und das konnte ich durch diese erste Partnerstudie belegen und in weiteren Partnerstudien dann auch verfolgen. Und da ist eine ganz umfangreiche Partner- und Sexualforschung dann entstanden.
Haben einige gesagt, nachdem sie diese Studie gelesen haben, kann doch gar nicht sein, was der da geschrieben hat?
Nein, es ist nie angezweifelt worden. Weil das entsprach zu sehr den eigenen Wünschen, den eigenen Lebenserfahrungen. Also wenn jemand jetzt sozusagen Eltern gesagt wird, ihr könnt mit ihren Kindern über Sexualität reden, wenn ihr wollt oder auch nicht, aber ihr müsst keine Angst mehr haben, wenn sich ein 16-Jähriger unsterblich verliebt. Das ist für ihn ein großes Glück. Das beflügelt ihn nach allen Zeiten, auch wenn er in der nächsten Mathearbeit vielleicht gerade einen Film schreibt.
War es Ihnen damals möglich, Sie hatten ja Kontakt zu Westkollegen, der zwar nicht zugelassen war, aber der einfach stattgefunden hat und sei es, wenn man sich im Garten oder in der Kneipe getroffen hat. Wenn Sie das, was Sie erforscht haben zur Jugend und zur Sexualität, wussten Sie auch, wie das in der Bundesrepublik um die Jugend bestellt gewesen ist? Konnten Sie das für sich zumindest vergleichen?
Selbstverständlich. Wir haben also da enge Kontakte zu den westdeutschen Sexualforschungen früh entwickelt durch die Literatur. Und dann haben wir sofort, also in den 80er Jahren, eine gemeinsame Untersuchung geplant und die dann allerdings erst 1990 durchgeführt.
Die wurde vorher sicherlich nicht genehmigt worden.
Nein, die ist einfach zeitlich nicht zustande gekommen. Und mit den Genehmigungen, das war dann 1990 sehr interessant. Sie ist gemeinsam mit der Abteilung für Sexualforschung der Universität Hamburg, Günter Schmidt, entstanden. Und die Untersuchung sollte in München, in Frankfurt, in Hamburg und Leipzig stattfinden. Und dann hieß es plötzlich schnell nur in Frankfurt, Hamburg und in Leipzig und ich sage in München, da ist sie nicht erlaubt. Da sage ich, was? Die ist verboten? Was ist denn hier los? Ja. Also ich wurde dann auch mit der Strangulierung von Forschung in den Westen sofort konfrontiert und bestimmte Fragen dort durften gar nicht im Westen gestellt werden und so weiter. Auch wir haben das natürlich gemacht, gemeinsam durchgeführt 1990, das ist auch in Büchern dokumentiert, sodass dann zum Teil krasseste Unterschiede im Ost-West-Vergleich entstanden.
Zum Beispiel?
Also statistisch zunächst war es so, in etwa 70% aller Indikatoren, aller Fragestellungen waren die auf Prozent gleich, aber in 30 eben nicht. Also Start im Sexualleben, Masturbation, Kinderkriegen und viele andere Fragen, sexuelle Gewalt, Reflexion von sexueller Gewalt und so weiter.
War der Osten weniger verklemmt?
Verklemmt ist kein Wort, das ich in der Wissenschaft verwenden kann. Ja. Freier Umgang mit Sexualität ist für Jugendliche immer eine Gnade. Und wenn sie das im Westen oder im Osten erfahren, es ist einfach gut, wenn es sozusagen der Fall ist. Und dann ist der Streit ist dann eher gewesen, also im Einzelnen, wie reflektieren Jugendliche im Westen ihr eigenes Geschlecht wie im Osten? Das ist extrem unterschiedlicher gewesen. Ja. Im Osten immer das Differenzierte, männlich-weiblich, im Osten der Mensch als solcher, die Persönlichkeit. Ja. Also zum Beispiel, wenn man dann in sogenannten offenen Fragen, wo die Jugendlichen was niederschreiben mussten, gefragt haben, also haben sie schon mal Nachteile gehabt aufgrund ihres Geschlechtes oder sind sie da beleidigt worden? Ja, und dann konnte man das auswerten und da stellt sich raus, ja, also der Mathematiklehrer, da hat immer gesagt, Frauen sind zu dumm für Mathematik. Das war ein West-Eintrag. Im Osten war das eine Mathematiklehrerin und die Schülerin, die liebte das Fach Mathematik besonders. Mathematik war neben Biologie das beliebteste Fach in der DDR und zwar von Mädchen genauso wie von Jungen. Das war hochinteressant, diesen Ost-West-Vergleich. Wir haben ja dann nach der Wende sehr viele Untersuchungen gemeinsam noch gemacht, wofür ich den westdeutschen Forschern außerordentlich dankbar sind. Die haben nicht danach gefragt, kommt er aus dem Osten oder nicht. Da kommt er aus dem Osten und da forschen wir zusammen. Die Freundschaft ist bis heute auch erhalten. Wir haben immer sehr bunt, die spezielle bunt gefragt. Wir haben also viele Indikatoren einbezogen, die scheinbar mit Sexualität nichts zu tun haben. Aber die letztlich, wenn man das dann berücksichtigt, also den Mathematiklehrer sieht und so weiter, eine große Bedeutung haben, wenn man das sozusagen sehr komplex sieht. Und das wichtigste Element eigentlich unserer Forschung war die Komplexität. Das alles in einem System und nicht isoliert zu sehen. Nicht die einzelne Zahl, die vielleicht propagandistisch viel auslösen kann, sondern immer die Komplexität des Lebens betrachtet. Die Buntheit auch, die Schönheit auch, das Nebensächliche. Und die großen Unterschiede zum Beispiel in Bezug auf Selbstbefriedigung in Ost und West. Ja. In Osten hatten eben die meisten Mädchen und Jungen ihren ersten Orgasmus beim Geschlechtsverkehr, im Westen bei der Masturbation, wo sie viel früher begann. Und die Ostdeutschen haben gleich sozusagen sich mit dem Jungen eingelassen. Ja.
Die DDR-Jugendlichen haben also gleich Nägel mit Köpfen gemacht und etwas zur Geburtenrate beigetragen.
Na klar, sie haben eher Geschlechtsverkehr gehabt, ja. Sie haben eher Kinder gekriegt und das sind ganz andere Entwicklungsbiografien gewesen, die jetzt auch noch nachlesbar sind, ja, und die man auch nicht wegwerfen darf. Und vieles, was heute im Ost-West-Unterschied so nachhalt, hängt genau mit diesen Prozessen zusammen. Also die Mädchen und Jungs sind eben anders aufgewachsen, viel ärmer natürlich, sozusagen, und nicht in so einer sehr hierarchischen Gesellschaft mit Armen und Reichen, sondern es waren alle gleich arm.
Oder außer gleich Handwerker.
Reich. Ja, oder Handwerker und so weiter. Der Handwerker, so. Aber im Grunde genommen sind auch diese Ergebnisse heute noch von Wert, denke ich. Wenn man das Verhalten von Ostdeutschen und Westdeutschen heute vergleicht, dann muss man gucken, was haben die für Erfahrungen auf diesem Gebiet, zum Beispiel auch in Bezug auf die Familie, auf die Reproduktion und viele andere.
Das hat sich durch die Eltern ja auch fortgepflanzt.
Das steckt natürlich in den Großmüttern und in den Vätern drin. Und es gibt ja die Großmütter. Und es sind auch noch nicht alle gestorben.
Ja, und oder die Eltern teilweise.
Oder die Eltern auch.
Ja. Genau. Was war denn, Professor Starke, Ihre riskanteste Forschung?
Meine riskanteste Forschung war 1990. Und zwar haben wir eine Studie über schwule Männer durchgeführt. Die erste und einzige in der DDR. Aus der Studie ist dann später ein Buch entstanden, das ich geschrieben habe, der schwule Osten. Und diese Untersuchung lief genau 1990. Und dann, als die Einheit kam, trat folgender Zustand ein. In der DDR war der Paragraph 175 aus dem Gesetzbuch gestrichen.
Schon früher, ja.
Ja. Und im Westen galt er. Das heißt, was die befragten schwulen Männer in unserem Fragebogen geschrieben haben, war straffällig. Ja. Und da mussten wir als die Einheit NATO alles tun, dass diese Fragebögen und die Ergebnisse in keinerlei fremde Hände kommen. Und das war äußerst riskant. Also ich habe da von den Schwulen auch viele persönliche Briefe bekommen. Da lagen 20 Mark drin, da haben gesagt, bitte erforscht das, zeigt, wie wir leben und so weiter. Und das ist alles in diesem Buch verzeichnet, aber die ganze Untersuchung war zum Schluss äußerst risikoreich und es ist nichts passiert. Ich konnte das alles sozusagen sichern, dass niemand Nachteile durch diese Teilnahme an der Forschung hatte. Mhm. Aber man muss auch sagen, es gehört ja zu den wenigen Dingen, wo ein DDR-Gesetz dann schließlich auch BRD oder Deutschland gesetzt wurde, und das ist der Schwulenparagraf, der immerhin schon nach 4 Jahren, also 1994, im Juni 1994 gestrichen wurde. Also hat auch sozusagen das Schwulsein in der DDR und diese Atmosphäre dazu beigetragen, dass dieser unsägliche Paragraph gestrichen wurde.
Und was war das schönste Ergebnis Ihrer Forschungen?
Also das schönste Ergebnis meiner Forschung hängt mit der Liebe zusammen. Ich bin ja der erste und einzige Forscher im Westen, der Liebe und Sexualität gleichzeitig erforscht. In den klassischen Sexualforschungen in Amerika und im Westen taucht das Wort Liebe nie auf. Und in meinem Fragebogen geht es damit los. Die erste Frage in der ersten Partnerstudie 1972 lautete: Meinen Sie, dass es so etwas wie die große Liebe heute noch gibt? Nun bitte beantworten Sie die Frage. Und die Antwort war klar. Um die 90% sagten ja. Und das habe ich wiederholt. Also über viele Jahrzehnte, das letzte Mal im Jahr 2013. Und es sind immer noch 90%. Das heißt, die große Liebe, dieses romantische Ideal, was verflucht wird und als lächerlich hingestellt hat und was eigentlich gar nichts mit Sexualität zu tun hat und so weiter, es ist alles Quatsch. Junge Leute wollen sich verlieben und sind bis heute fähig, sich zu verlieben. Und das ist das schönste Ergebnis, was ich aus meinen Forschungen habe.
Schmetterlinge im Bauch sind nach wie vor gefragt. Vielen herzlichen Dank an Professor Dr. Kurt Starke. Und ich sage vielleicht bis zum nächsten Mal.
Gern. Solange ich noch lebe.
Ja. Und ich habe ja lecker Kekse bekommen.
Das ist Spritzgebäck aus meiner Kindheit, das aber hier im Nachbardorf gebacken wird.
Aber lecker ist.
Also so mit reiner Butter und so weiter.
Während der Professor die ganze Zeit hier erzählt hat, habe ich heimlich Plätzchen gegessen. Mit dem Gebäck aus seiner Kindheit hat mich Kurt Starke gekriegt. Ja, wir saßen übrigens am Küchentisch, bekanntermaßen. Die Küche ist ja sowieso bei vielen ein kommunikativer Ort.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war unser Podcast zur DDR-Jugendforschung. Ich bin Frank-Michael Bauer. Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder eine Idee, wen ich mal ans Mikrofon holen soll, schreiben Sie bitte eine E-Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts. Ich darf Sie auch gern einladen, in der ARD-Audiothek zu stöbern. Und da habe ich noch folgende Empfehlung: Die DNA des Ostens.
Wir sind zu Ihnen gekommen. Nach meiner Kenntnis ist das sofort.
Und die Mauer wird fallen.
Jedes Jahr im Herbst beginnen sie wieder. Die Ossi-Wochen in den Medien.
Osten wird komplett blau.
Man sieht sich sehr stark bei der AfD und auch bei der Linken.
Sozusagen die DDR ist wieder da.
Rund um den Tag der Deutschen Einheit geht es los mit den Erklärungsversuchen. Warum sind Ost und West noch nicht wirklich eins? Warum wählen die alle blau im Osten? Haben die nichts gelernt? Darum geht es im Podcast DNA des Ostens.
Dieses undifferenzierte Bild vom Osten sorgt oft dafür, dass es zu so Abwehrmechanismen kommt. Also ich könnte mich jetzt zum Beispiel permanent darüber aufregen, dass man uns manchmal als Dunkeldeutschland bezeichnet.
Dunkeldeutschland, das hat sich offenbar festgesetzt. Man könnte die Reihe auch noch fortsetzen. No-Go-Areas, abgehängte Regionen, hoffnungsloser Fall und so weiter.
Und ich kann diese Wut auch verstehen. Also wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt, wie scheiße alles ist und man selber hat aber den Eindruck, nee, wir leben doch hier auch ein ganz normales Leben.
Ja, was denn nun? Welches Bild vom Osten ist das Richtige? Oder ist es vielleicht noch gar kein fertiges Bild?
In der Summe haben die demokratischen Parteien trotzdem mehr Stimmen, ja. Und das geht halt unter.
Eines ist klar. Es lohnt sich auf jeden Fall, genauer hinzusehen. Genau das machen wir im Podcast DNA des Ostens. Wir haben mit vielen, vielen Menschen gesprochen, von jung bis alt, von prominent bis unbekannt. Alle verbunden mit der DNA des Ostens. Ich bin Anna Thalbach und freue mich, wenn ihr dabei seid beim Podcast DNA des Ostens. Den findet ihr werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek. Wir hören uns.
RD